Was für ein Bild muss sich Jesus und seinen Jüngern geboten haben? Sie waren über den See Genezareth gefahren. Vielleicht wollten sie mal alleine sein, so ganz unter sich, der Rabbi und seine Jünger. Sie wollten raus aus den Auseinandersetzungen mit den Menschen, die dann doch immer wieder die Liebestaten Jesu Christi durch kleinliche Auslegungen der Gesetze und Ordnungen kritisiert haben. So wie gerade vorher die Heilung des Lahmen am Teich Bethesda, was aber gar nicht ging, nach Meinung der Juden damals, weil es war Sabbat, der Judensonntag, und da tat man quasi nichts. Er hatte also mächtig Stress mit den führenden Männern des Volkes Israels, und so ist es irgendwie logisch, dass Jesus und seine Jünger sich in ein Boot setzten und über den See gefahren sind. Sie brachten eine Menge Wasserfläche zwischen sich und dem, was geschehen war. Dann sind sie aus dem Boot ausgestiegen und man kann sich das so schön bildlich vorstellen und auf den Berg so entlang gegangen und haben sich dann hingesetzt. Und ich vermute, die Jünger waren total gespannt, wie denn das Gespräch jetzt durch ihren Rabbi Jesus eröffnet würde. Und da blickt Jesus auf und sieht so am Horizont diese ungeheure Menschenmenge herankommen. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Sie alle hatten das Wunder an dem Kranken gesehen und sie wollten mehr davon. Und da es keine Fähre auf dem See gab, mussten sie nun also zu Fuß einmal um den See herum. Was eine Motivation, die die Menschen antrieb, wieder zu Jesus zu kommen. Nun rückt also diese ganze Meute an und was macht Jesus? Er nimmt nicht schnell wieder das Boot, packt seine Jünger ein und fährt zurück, um wieder eine möglichst große Distanz zu den Menschen herzustellen. Sondern Jesus möchte diese Gelegenheit nutzen und er hat etwas im Sinn. Und wir erleben in dem, was wir auch eben gehört haben in der Textlesung, eine ganz spannende Anbahnung dessen, was seine Botschaft sein wird. Aber zunächst einmal, und das ist ja schon so ein bisschen verrückt, wie Jesus das macht, stellt er seine Jünger auf die Probe. Wo können wir Brot kaufen, damit alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus, werden ein paar der Jünger gedacht haben, bisschen viel Sonne gekriegt, oder? Hier ist kein Dorf in der Nähe, kein Laden da, um Brot zu kaufen. Und selbst wenn einer da wäre, wo kriegen wir 200 Silberstücke her, die ja so und so noch nicht reichen, für diese Menge von Brot? Und 200 Silberstücke waren damals fast das Jahresgehalt eines Taglöhners. Und die Jünger treiben schließlich 5 Brote und 2 Fische auf. Ist aber arg knapp, oder? Wir haben die Geschichte gehört. Die meisten von uns werden sie in- und auswendig können. Alle werden satt. Und auch da macht Jesus wieder was ganz Verrücktes, oder? Er lässt, wie zum Beweis, dass es kein Ich-mach-die-Leute-satt-Wunder waren, die Reste einsammeln. Und nichts mit 5 Broten und 2 Fischen. 12 Körbe voll an Resten sind da gewesen. Und das Volk ist geflasht. Mensch, das Ende alles Kampfes um das tägliche Überleben. Genug zu essen für die große Kinderschar. Genug zu essen, wenn der Chef mal wieder den Taglohn nicht bezahlt hat. Genug zu essen beim nächsten Ernteausfall und wenn sich die Hungersnot angekündigt hat. Mensch, es hat sich doch gelohnt, die Strapazen auf sich zu nehmen und einmal um den See zu wandern. Das nächste Wunder. Und klar, wir machen ihn zum König. Sofort, unverzüglich, unser Brotkönig. Halleluja. Und Jesus? Jesus kriegt die Krise. Die Stimmung ist überreizt und man hat den Eindruck, als würde Jesus spüren, das, was er den Menschen sagen möchte, das würde einfach verpuffen in diesem Erlebten. Und so zieht sich Jesus zurück auf den Berg und geht dann am Abend über dem See nach Kapernaum. Diese verrückte Geschichte, wie Jesus über den See geht, hatten wir vor 3 Wochen in der Predigt gehabt und ist hier nicht Thema. Und das Volk ist zurückgeblieben und zählt eins und eins zusammen und sagt, ein Boot, alle Jünger weg, Jesus war nicht drin. Also muss er irgendwohin zu Fuß gegangen sein. Das mit dem See Das haben sie nicht auf dem Schirm gehabt. Aber irgendwo muss er zu Fuß hingegangen sein. Da können wir ihn doch sicher finden. Und sie machen sich los, suchen ihn und finden ihn schließlich in der Synagoge von Kapharnaum. Und nahtlos wird angeknüpft und der Dialog fortgeführt. Zu Jesu unbemerktem Verschwinden und dem eben erlebten Brotwunder. Und natürlich sagen sie das, was sie von Jesus erwarten. Und Jesus, er möchte immer noch etwas ganz Wesentliches sagen. Und er tut es, auch wenn er die Menschen bis an ihre Grenzen herausfordert. Denn alles dreht sich in den Köpfen der Menschen um das Geschehene des vergangenen Tages. Alles dreht sich um das Brot, diese wundersame Vermehrung dieser winzigen, nur zur Verfügung stehenden Menge. Gib uns mehr davon, gib uns dauerhaft Brot, rufen sie unisono. Und dann sagt Jesus den bekannten Satz: Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Faszinierend, oder? Jesus hat diesen Satz nicht einfach mal so irgendwann in einer Grundsatzrede rausgehauen. So eine These, einen super klugen Gedanken, einen theologischen Geistesblitz, der dann vielleicht irgendwo zusammenhanglos im Raum steht. Nein, Jesus hat die Menschen zuerst körperlich satt gemacht, gibt ihnen im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu kauen. Er hat eine Bildsprache, die durch den Magen geht, um daraufhin eine ganz wesentliche Wahrheit über ihn und über Gott, seinen Vater, loszuwerden. Eine Wahrheit, an der dann allerdings die Menschen wiederum auch im übertragenen Sinne ganz mächtig zu kauen hatten und Menschen bis heute zu kauen haben. Was heißt das nun, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, das Leben schenkt? Oder nach Luther, ich bin das Brot des Lebens. Hunger ist ein Urbedürfnis. Und Jesus kennt dieses Bedürfnis und die anderen menschlichen Bedürfnisse aus persönlicher Erfahrung und nicht nur vom Hörensagen. Denn er war ganz Mensch auf dieser Erde. Er kannte Müdigkeit, Traurigkeit, Hunger und Durst. Er kennt diese so menschlichen, die ganz körperlichen Bedürfnisse, aber auch die seelischen, die geistlichen und die spirituellen Bedürfnisse von uns Menschen. Und gerade das, was uns auch so an körperlichen Bedürfnissen hat, ist ja ganz faszinierend, dass in diesem Gebet unser Vater oder dem Vater unser, was er so in seiner Kürze beeindruckend auf den Punkt bringt, was wichtig ist in der Beziehung zu Gott und für unser Leben, dort hat die Bitte um das tägliche Brot seinen Platz. Ja, Gott kümmert sich auch um unsere essentiellen Bedürfnisse. Und wir dürfen und wir sollen ihm um unser tägliches Brot, um unser Lebensauskommen bitten. Hunger ist ein Urbedürfnis, aber es wäre sicher verkürzt, wenn wir es nur auf die fehlende Nahrungsaufnahme reduzieren. Wir kennen im deutschen Sprachgebrauch einige Redewendungen, in denen von einem Hunger gesprochen wird. Da gibt es den Hunger nach Liebe. Und wir fühlen uns elend, wenn wir auf Ablehnung stoßen. Da gibt es einen Hunger nach Anerkennung. Und wir fühlen uns nichts wert, wenn sie ausbleibt. Da gibt es einen Hunger nach Geborgenheit. Und wir fühlen uns zutiefst verunsichert, wenn alles um uns herum im Fluss ist. Da ist der Hunger nach Gerechtigkeit. Und wir gehen auf die Barrikaden bei allem Unrecht um uns her. Und wir kennen den Hunger nach Beziehungen und fühlen uns elend, wenn Einsamkeit uns umgibt. Und da ist der, ich nenne ihn mal ewige Hunger, nach der Antwort auf die essentiellen Fragen unseres Lebens. Nach dem Sinn, warum bin ich hier? Nach dem, woher komme ich? Und nach dem, wo gehe ich hin? Und auch die Bibel kennt einen Hunger, der über das körperliche Bedürfnis hinausgeht. Der Prophet Amos schreibt: Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Es gibt diesen Hunger, der über das körperliche Bedürfnis hinausgeht. Und einige von uns kennen vielleicht den Satz, den Augustinus vor langer Zeit gesagt hat: Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert den kürzlich im Alter von 96 Jahren verstorbenen Schriftsteller Martin Walser unter der Überschrift »Ein Glauben wollender Zweifler«: Auch wenn es Gott nicht gibt, dann fehlt er mir. Deswegen könnte ich nie Atheist werden. Mir fehlt Gott. Es wäre toll, wenn es den gäbe. Augustinus' Herz hat Ruhe gefunden. Ruhe gefunden in Gott. Und Martin Walser war offensichtlich bis zu seinem Tod auf der Suche. Aber so weit waren die Menschen damals noch gar nicht. Ihnen ging es immer noch in der Diskussion um das Vordergründige, um das Greifbare, weil Hunger war ja eine ständige Bedrohung zu ihrer Zeit. Es gab noch keine Sozialhilfe und keinen Tafelladen. Aber Jesus lässt nicht locker. Es geht ihm um weit mehr als das tägliche Brot. Und er versucht in dem Gespräch nun den Blick vom Irdischen auf das Ewige zu lenken, von dem Vergänglichen auf das Unvergängliche. Klappte aber irgendwie nicht so wirklich. Denn theologisch gewitzt, und das muss man den Menschen damals zugutehalten, die kannten sich schon ziemlich gut in der Tora aus, theologisch gewitzt nahmen die Menschen nämlich das Beispiel vom Manna in der Wüste, wie zum Beispiel im Psalm 105 berichtet wird, denn da wird es als Brot vom Himmel bezeichnet, und sagen: Mensch, Brot vom Himmel, Jesus, davon redest du doch. Also du meinst doch letztlich nur das, was uns hier satt macht. Oder? Geduldig und geschickt nimmt Jesus die Argumente der Leute auf. Und wer mag, lese doch mal das 6. Kapitel des Johannesevangeliums an einem Zug durch. Und Jesus sagt dann unseren Kernvers als Höhepunkt: Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagen sie, die Menschen, gib uns immer von diesem Brot. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Dieser Gedanke sprengt dann gänzlich das Vorstellungsvermögen der Menschen damals. Und ich habe mich so gefragt, wo stecken wir auch heute fest in unseren Gedanken? In dem Sorgen nach dem Morgen, in unserem Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit. Ich habe es eben aufgezählt. Nach den Antworten auf diese ganz essentiellen Fragen unseres Lebens. Und wo stecken wir fest in unseren Vorstellungen und in unseren begrenzten Lösungsräumen? Und so versuchen wir vielleicht, den Hunger mit allem Möglichen zu stillen. Und so wie süße Limo lecker ist, aber an einem heißen Sommertag vielleicht nicht das richtige Getränk ist, den Durst nachhaltig zu stillen. So wie eine Schnitte Brot besser ist und nachhaltiger satt macht als eine Tüte Süßigkeiten, von der mir vielleicht nachher zu allem Überfluss auch noch schlecht wird. Hunger kann man durch vieles stillen. Aber was ist nachhaltig und was sättigt wirklich? 750 Jahre vor den Worten Jesu sagt Gott dem Volk Israel durch den Propheten Jesaja schon: Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Es geht also in der Tat um die essentiellen und die existenziellen Fragen des Menschen. Die Frage nach dem Leben hier zwischen Geburt und Tod, aber auch dem Leben über alles irdische Leben hinaus. Und die Frage lautet also, wer stillt mir den Lebenshunger? Und was ist dieser Lebenshunger eigentlich? Ist das das pure Nicht-Sterben-Wollen im Gegensatz zu Lebensmüde? Oder steckt mehr dahinter? Es ist der Hunger nach Leben in Fülle. Und das ist weit mehr als nur Dasein, zu leben oder dahin zu vegetieren. Es ist ein Hunger eben nach genau diesen Fragen, die ich eben schon genannt habe. Hunger nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Gerechtigkeit, nach Beziehungen, nach dem Sinn des Lebens. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Vor allen Dingen das. Und warum bin ich überhaupt hier? Und es ist diese tiefe Sehnsucht nach einem Gott, der Anfang und Ende ist, auch meines Lebens. Und der mich mittendrin zwischen Anfang und Ende dann liebevoll wahrnimmt. Und dieser Gott, den ein Augustinus gefunden hat und ein Martin Walser offenbar bis zuletzt nicht. Leben in Fülle. Wenn wir den Blick und unsere Gedanken nur in unserem beschränkten Lösungsraum halten, werden wir ständig auf die Lücken stoßen, ständig die nicht erfüllten Wünsche sehen. Wir hadern, wir zweifeln und wir verzweifeln. Wir werden unzufrieden und mürrisch. Und der Schlüssel liegt darin, vom Ende her zu denken, den Blick vom Ende her auf unser Leben zu richten. Wenn unser Leben nur eine Innensicht hat, wenn es nur im Diesseits seine Berechtigung und Erfüllung hat, dann könnte man in der Tat immer wieder verzweifeln. Wenn unser Leben aber aus der Ewigkeit nicht nur betrachtet, sondern vor allen Dingen aus der Ewigkeit bestimmt ist, dann verändern sich unsere Schwerpunkte, unsere Sichtweisen und die Bedürfnisse bei uns. Dann bekommt das, was wir sehen, einen neuen Wert, eine neue Einordnung. Dann dürfen wir mit der Bitte um das tägliche Brot auch und um Liebe und Anerkennung, um Geborgenheit und Gerechtigkeit, um Beziehungen und Sinn in unserem Leben bitten. Sie sind aber dann kein Selbstzweck, sondern sie sortieren sich ein in das große Ganze unseres Lebens, gesehen im Licht der Ewigkeit. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Und damit bringt Jesus es auf den Punkt und macht unmissverständlich klar, das Nötigste zum Leben bin ich. Jesus hält sich nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Das ist für ihn der Kern. Ihr Leute, vergesst doch für einen Moment eure vordergründige Sorge um Essen und Trinken. Kümmert euch vielmehr um das, was über das irdische Leben hinaus trägt. Dieses Lebensbrot ist Jesus Christus selbst. Dieses Lebensbrot ist von Gott selbst gesandt. Gottes Anliegen ist, uns zu retten, so wie er das Volk Israel vor dem Hungertod durch das Himmelsbrot Manna gerettet hat. Und wenn dieser Jesus sagt, ich bin das Brot zum Leben, dann gilt es, ihn immer besser kennenzulernen und zu verstehen. Und er selbst sagt in Matthäus 4, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Gott spricht in der Bibel, seinem niedergeschriebenen Wort. Er spricht durch Predigten und Andachten, Hauskreisabende, durch Zweierschaften, natürlich und ganz besonders durch seinen Heiligen Geist, und durch viele andere Gelegenheiten. Und Brot ist nicht zum Selbstzweck da. Brot ist nicht eine tolle Deko. Brot will gegessen werden, um satt zu machen. Brot kauft man und es schmeckt und man isst es. Brot kaut man und man lässt es sich sozusagen durch den Magen gehen. Und genauso gilt es, Gottes Wort nicht nur durch die Ohren fliegen zu lassen, sondern darauf rumzukauen. Manchmal kommt es wie ein milchgetunktes Weißbrot daher, leicht bekömmlich, man muss kaum kauen. Aber ehrlich, spannender ist doch dann schon das Vollkornbrot. Anstrengend, aber auch geschmackvoll und vielfältig. Eine Herausforderung für die Kaumuskeln. Und an manchem Korn stört man sich vielleicht auch. Aber sind nicht diese Körner letztlich ein Qualitätsmerkmal für das Brot? Lasst uns doch über die störenden Körner in Gottes Wort, in Predigten und Andachten nicht ärgern, sondern sie als Herausforderungen zum Wachstum im Glauben nehmen. Okay, soweit, so gut. Das Leben vom Ende her aus der Perspektive der Ewigkeit sehen, neue Perspektiven gewinnen, nicht immer beim Vordergründigen stehen bleiben, prima. Die Bibel studieren, um Jesus, das Brot zum Leben, immer besser kennenzulernen. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und jetzt wird es echt haarig. Für die Menschen damals und für die Menschen heute. Jesus enttäuscht die Menschen damals. Sie wollten immer noch die unerschöpfliche Nahrungsquelle, die endgültige Überwindung des Hungers. Und Jesus bietet nur sich selber als Speise an. Und wenn man das zu Ende denkt, ist das hochgradig provokant. Jesus sagt in unserem Textzusammenhang: Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Was für eine Zumutung. Die Menschen sollen jetzt Jesus essen? Ne, haben wir im Kopf, sie kommen gerade von dem Brotwunder, sie fragen immer noch nach der Nahrung, die sie immer und ewig satt macht. Und jetzt sagt Jesus, mein Leib sollt ihr essen? Kannibalismus? Geht ja gar nicht. Und Jesus schlägt in diesem Ich-Bin-Wort, ich bin das Brot zum Leben, schon den Bogen zum Abendmahl, was wir vorhin gefeiert haben, und seinem Tod am Kreuz. Und zur Ehrenrettung der Menschen damals muss man nun schon sagen, dass sie das Abendmahl noch nicht kannten. Es war von Jesus noch nicht eingesetzt. Und der Kreuzestod lag noch in der Zukunft. Und wir haben im Abendmahl eben das Brot geteilt und es auch verknüpft mit der Symbolik der Gemeinschaft, von einem Brot zu essen. Aber unser Bibeltext sagt auch, dass es ein weiteres Zeichen ist. Das Brot ist ein Zeichen für die Unsterblichkeit, nämlich dann, wenn wir teilhaben an dem Leib Christi. Unsterblichkeit nicht hier auf der Erde. Da ist unser Leben endlich, aber unsterblich im Übergang in die Herrlichkeit bei Gott. Und Jesus sagt in Vers 58, wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Was eine Perspektive in dieser Aussage Jesu, ich bin das Brot zum Leben. Aus der Vordergründigkeit der irdischen Bedürfnisse der Menschen um ihn herum hat Jesus den Himmel ganz weit eröffnet und einen Blick hinein erlaubt. Und mehr noch, er hat nicht nur den Blick hinein erlaubt, sondern er hat die Eintrittskarte angeboten, nämlich sich selbst. Im Abendmahl kann ich von dem Brot essen und deutlich machen, dass ich Jesus in mich aufnehme. Sein Leib, für uns gegeben. Was eine Symbolik. Jesus hätte ja auch nur Bezug auf den Wein als Sinnbild des vergossenen Blutes und des endgültigen Opfers nehmen können für das Abendmahl. Nein, das Brot gehört gleichrangig mit dazu, weil Jesus das Brot zum Leben ist. Hast du dich die ganze Zeit gefragt, was der Unterschied zwischen Augustinus und Martin Walser ist? Beide auf der Suche nach Gott? Der eine, Augustinus, hat von dem Brot zum Leben gegessen. Der andere, Martin Walser, ist offenbar bei der theoretischen Frage nach Gott und seiner unerfüllten Sehnsucht stehen geblieben. Das Brot ist da. Es steht vor dir. Es duftet. Es steigt dir in die Nase. Du kannst es riechen. Das Wasser läuft dir vielleicht im Mund zusammen. Aber du wirst davon nicht satt. Es nehmen und essen musst du nämlich selbst. Das kann niemand anderes für dich tun. Und nehmen und essen heißt, Jesus dein Leben jetzt anzuvertrauen. Ganz persönlich. In einem persönlichen Gebet. Und wenn du Fragen hast, sprich gleich mit einer Tasse Kaffee. Bei einer Tasse Kaffee mit jemandem, der diese Augustinus-Erfahrung gemacht hat. und bleib nicht bei der Martin-Walser-Suche stehen. Jesus sagt auch dir, das Nötigste im Leben bin ich. Die Menschen damals waren überfordert, wollten sich nicht darauf einlassen, sind im Hier und Jetzt in ihren Lösungsräumen stecken geblieben. Und sie wandten sich von Jesus ab und gingen weg. Einem allerdings war nach den ganzen Brotgeschichten ein Licht aufgegangen. Und ausgerechnet Petrus, diesem robusten Draufgängerjünger. Er bekennt: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Gehst du nach dieser Predigt auch kopfschüttelnd über das Gehörte? Oder bekennst du wie Petrus: Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und ich habe geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen.